Man kann es sich wieder ganz gemütlich machen. Die wunderschönen Gedanken von Rose Ausländer gestern Abend, das Bettopfer, haben mich dazu veranlasst, auch heute das, was ich Ihnen heute sagen möchte, in lyrischer Form teilweise Ihnen zu geben. Denn es ist ja ganz schwierig, eigentlich unmöglich, das, um was es hier geht in der Meditation, über Worte, über den Intellekt deutlich zu machen. Zen muss man schmecken, fühlen, mit dem Herzen spüren. Und da ist manchmal Lyrik den Dingen näher als die Trockenheit der grammatikalischen Sprache. Das ist einer der Gründe, warum Hakuin in seinem Chorgesang dann noch sagt, wenn sich ein Sitz vollendet, dann sind sein Singen und sein Tanzen Stimme der Wahrheit. Er spricht nicht vom Quasseln, wenn sich ein Sitz vollendet hat. Denn da ist ja das Denken des Nichtdenkens dann die Haltung und nicht diskursive Gedanken, mit denen sich die Wahrheit immer nur ganz schwer fassen lässt. Ich möchte nochmal aufgreifen diesen Aspekt, den wir immer in der Früh mit diesem Reuegebet sprechen, dieses Hass und Zorn und Unwissenheit vermeiden oder Vorlieben und Abneigungen und zeigen, dass eine Vorliebe mit dem, um was es eigentlich im Leben geht, um Liebe, sehr wenig zu tun hat. Auch Verliebtheit ist eine schöne Erkrankung, aber hat wenig mit Liebe zu tun. Ist ein hormoneller Schub, der uns Anziehung zwischen Menschen bescheidet. Und schon Anziehung ist ja eine Vorliebe. Ich möchte haben den Menschen, in den ich mich verliebt habe. Aber Liebe hat nichts mit haben wollen zu tun. Liebe hat. Und ist deswegen keine Haltung des Bedürfnisses, einer Leere. Liebe ist Fülle. Liebe hat alles, was es braucht im Leben. Und insofern nie ein Bedürfnis. Auch nicht das Bedürfnis nach einem lieben Menschen. So unromantisch das jetzt klingen mag. Und das hat Erich Fried sehr schön in seinem Gedicht Was es ist, erfasst. Er sagt, es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. So wie es ist, so ist es, war der Satz von Vater Albertus, wenn Sie sich noch erinnern. Die bedingungslose Akzeptanz einer Situation, eines Menschen, dessen, was ist in unserem Leben. Ohne Vorlieben, ohne Abneigung. Keine Anhaftung an irgendetwas. Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Aus. Nun interessiert es uns natürlich, wenn wir in einem Zustand sind, wo wir das noch nicht erfahren haben, wie fühlt sich das an, wenn jemand in dem Zustand ist, in dem man zum Beispiel auch so ein Gedicht schreiben kann. Denn so ein Gedicht schreiben zu können, setzt voraus, in Meditation zu sein. Anders geht das gar nicht. Und da würde ich gerne von jemandem, der sehr viel Erfahrung darin hat und das verwirklicht hat, nämlich von dem Benediktinermönch Williges Jäger, der ja auch Zen-Meister ist, eine Eigenerfahrung von ihm, die er in einem seiner Bücher veröffentlicht hat, wiedergeben. Also etwas, was er wahrgenommen hat, während er gesessen ist, saß und praktiziert hat oder in tiefer Meditation war. Denn man muss nicht immer sitzen. Meditation kann ja in jeder Haltung des Lebens stattfinden. Dieser Erfahrungsbericht lautet: Urwirklichkeit, keine Zeit, kein Raum, dimensionslos. Nur das Rauschen des Windes, das ist es. Kein Körper, nur Geist, überall und hier. Nur dieses Schweigen, das ist es. Kein Leben, kein Tod, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Nur diese eine Bewegung, jetzt, das ist es. Kein Alter, keine Jugend, kein Oben und Unten, kein Richtig und Falsch, kein Ja und kein Nein, keine Kritik, nur das Zittern meiner Hände, das ist es. Glasklar und ohne Trübung, ich bin alles. Ich bin die Urwirklichkeit. So fühlt es sich an, wenn alles leer geworden ist. Sunyata, leere. Und ein kleines bisschen spürt es der eine oder andere, das merke ich schon, wenn ich sie so sehe hier, die eine, die andere, durch unsere Praxis, die am sechsten Tag ja jetzt schon fortgeschritten ist. Der Körper ist ziemlich leer geworden durch das Fasten, hat da und da ist ziemlich viel Dreck raus. Die Seele wird langsam leerer durch die vielen Träume nachts. Die Gedanken werden leerer, auch wenn das Plappern während des Sitzens immer noch fortschreiten mag. Aber es mag dazwischen drin mal so Momente geben. Zum Beispiel, wenn man noch relativ alleine hier sitzt und schon eine Drift aus dem Raum stattfindet. Man sitzt noch hier, man merkt, auch dieser Raum leert sich langsam. Das Rascheln der Gewänder, der rausschreitenden Mitstreiter hier. Fenster werden aufgemacht, das Schmatzen der Reifen auf der Straße unten, das Singen der vorüberfahrenden Autos kommt, ohne jede Bewertung. Es ist nicht, das muss jetzt weg sein, Lautstärke unten auf der Straße. Es ist willkommen, es ist. Was rauscht da unten gerade so ein Schwerlaster vorbei? Die Leute gehen raus. Es wird leer. Es donnert in der Stille. So wird es oft im Zen genannt. Oder David Reindl Steindl-Rast hat mal einen schönen Begriff, Buchtitel von ihm, die Fülle im Nichts. Es ist auf der einen Seite eine völlige Leere da. Ich bin leer, ich bin Gefäß. Es ist kein Gedanke mehr, in mir nichts mehr. Ich bin nur noch Hülle und selbst die Hülle löst sich auf. Und dann das Donnern des Seins. Keine Vorstellung mehr, die zwischen mir und der unmittelbaren Erfahrung des Lebens steht. In Meditation sein heißt, Leben unmittelbar, kein Mittel dazwischen zu erfahren. Völlig rein, fassungslos. Keine Fassung mehr haben. Gestaltlosigkeit. Dann ist seine Gestalt die Gestalt des Gestaltlosen. Sein Denken, das Denken des Nichtdenkens. Und sein Singen und sein Tanzen, Stimme der Wahrheit. Nur in der Leere können wir diese Fülle erfahren. Das ist ein Paradox. In der Fülle des Lebens ist es nicht möglich, wenn wir zugedröhnt werden, ununterbrochen beschallt von irgendetwas. Gestern musste ich nochmal so eine Kletterübung da draußen machen. Ich runtergekommen bin, also vorgestern die Klammern, gestern die Kletterübung, weil ich runtergekommen bin und hier den Raum so besser belüftet habe und eingerichtet habe. Da war da hinten von der Nacht her noch in der Bar alles verschlossen. In der Bar noch diese Dauerberieselung an. Irgend so ein Dauerberieselungssender mit so quäkenden, ewig pseudo-fröhlichen Kommentatoren und Musikeinlagen dazwischen. Es ist was anderes. Und Sie können es verstehen, jetzt aus eigenem Erleben, was es für ein Geschenk ist, mit Menschen Stille teilen zu können. Das ist ein Kriterium zum Beispiel auch, glaube ich, für eine gute Beziehung. Ist es möglich, dass man miteinander ist und die Stille genießt, ohne dass sie peinlich ist? Oder dass man irgendwas quatschen muss? Ich meine jetzt nicht dieses abgestumpfte Verhältnis von alten Ehepaaren, die sich nichts mehr zu sagen haben und so vor sich hinmuffeln, wenn sie so irgendwo im Gasthaus sitzen. Es gibt eben so ein Schweigen und ein anderes Schweigen. Es gibt auch ein Schweigen, wo man miteinander ist und es ist nicht nötig, irgendetwas zu sagen, weil man alles spürt. Weil man jetzt in der Situation so nah dem anderen ist in der Stille, dass man an den Augen alles ablesen könnte, fühlt, wie er gerade fühlt. Nicht getrennt von ihm, eins mit ihm. Alles, was du bist, bin jetzt ich. Kein Wort dazwischen, keine Unterhaltung, die unten hält. Gestern ist mir per Zufall, wie ich da so nach Gedichten oder nach diesen Erfahrungsberichten geschaut habe, etwas in die Hände gefallen, was ich schon lange mir gedacht habe, weiß gar nicht mehr, wo das ist, wirklich ein Zufall, dass ich gefunden habe. Ein wunderbares Geschenk von einer Klientin, die vor 12 Jahren, ich habe es gesehen, was sie drunten geschrieben hat, wann sie es geschrieben hat, vor 12 Jahren das Abschiedsgeschenk zum Therapieende geschenkt hat. Und es ist deshalb so ein wunderbares Geschenk, weil es das Schönste für einen Therapeuten ist, wenn er Zeuge sein darf, wie ein Mensch sich in der Therapie öffnet wie eine Blume. Wie er da liegt, schutzlos wie ein Kind. Ganz offen. Und dieses Babyface hat, was beim Therapeuten wie das Kindchenschema, was wir kennen, diesen Zuneigungsreflex auslöst, ihn am liebsten oder sich am liebsten umarmen zu wollen, weil sie sich jetzt so hingegeben hat, voll tiefstem Vertrauen an das Leben, keine Angst mehr, keine Abschottung, kein Widerstand mehr, einfach nur noch Offenheit. Und das auszuhalten, diese Offenheit, ist ja mutig. Sich auszusetzen in diesen Gefahren dieses Lebens, auch einem Therapeuten, so auszusetzen, dass man so aufmacht. Und sie ist eine brillante Denkerin gewesen, eine brillante Denkerin, Mathematik, akzeptiert. Und umso erstaunlicher, dass sie mit ihrem mathematischen Verstand so eines lyrischen Ergusses fähig war, den ich ihm nicht vorenthalten möchte. Indem deutlich wird, der Zustand ähnlich wie gerade bei Williges Jäger, den sie da erlebt hat in der Therapie. Sie schweigt mir. Es ist, als sei ich niemals weg gewesen und eben angekommen. Denn hier darf ich sein. Und wohne hier seit immer und muss gehen. Zu mir. Nach nirgendwo. Ich bin daheim. Als fände, was sonst hütet, plötzlich Stille. Der Wind hält inne in mir. Kein Warum. Und alles Stürmen, Wogen, Tosen wird sachtes Plätschern, das verstummt. Als läge, was sonst ich bin, plötzlich offen, ganz aufgegeben, hingestreckt im Licht. Keine Konturen mehr, kein Schatten, keine Grenzen. Es gibt mich nicht. Es gab mich nie so sehr. Es ist, als hätte ich wachend wild geschlafen. Sei sanft im Schlaf erwacht aus einem Traum, durch einen Blick aus Augen, die mich kannten, ehe ich ward, und die seit jeher mich von innen schauen. Das größte Geschenk, was man Menschen machen kann, diese Offenheit. Unser ganzes Leben besteht daraus, in Deckung zu sein, Angst vor den Wölfen, draußen, im Beruf, in der Partnerschaft. Ich glaube nicht, dass einem Menschen, bin mir nicht ganz sicher, früher habe ich immer gesagt, wenn ein Mensch so offen ist, dann kann ihm nichts passieren. Weil diese Offenheit so eine intensive Kraft hat und so einen spiegelartigen Reflex auslöst, dass sie, weil es Liebe ist, es ist dieser Moment der Selbstliebe, der Selbstbewusstheit. Ich bin mir zutiefst meiner selbst jetzt bewusst. Und zwar meiner selbst in einer Art, es gibt mich nicht. Es gab mich nie so sehr. In einer Art, die nichts mit dem kleinen Ego zu tun hat. Nichts mit den Bedürfnissen. Ich will jetzt. Oder ich will jetzt nicht. Ich liege offen hier im Licht. Und alles ist gut, so wie es ist, jetzt. Wenn wir natürlich wie die Korken tanzen im Sturm des Lebens, die Gefühle werden ja metaphorisch immer mit dem Wasser verglichen, wenn die Wogen auf und ab gehen und wir sind sehr nach außen gerichtet, leben gerade ein sehr peripheres Leben, dann tanzen wir mit den Wogen dieser Stimmungen auf und ab mit. Da ist natürlich wenig Klarheit möglich. Deswegen spricht man in der Meditation ja so schön von Versenkung. Versenken Sie sich nur 2 Meter unter die Wasseroberfläche, dann spüren Sie noch große Dünung. 6 Meter unter die Wasseroberfläche der Gefühle und sind noch Hawaii-Wogen spürbar. Da muss schon ein Taifun draußen brausen. Man kennt sie 50, 100 Meter unter die Wasseroberfläche. Versenken Sie sich so tief in die Stille. kommen sie damit Gott so nahe, dann kann sie das Leben draußen, die Ups und Downs der Roten draußen, nimmer so mitreißen. In Leidenschaftlichkeit, die Leidenschaft. Ich habe Ihnen gesagt, für mich war dieser Satz von Meister Eckhart so was Wunderbares, weil er passt ja jetzt auch zu unserem Kurs so schön und zu denjenigen zumindest, die so ahnungsvoll zumindest erfahren haben, was möglich ist in der Perspektive eines solchen Seminars, wenn man sich immer mehr öffnet, geborgen durch diesen strengen Rahmen. Meister Eckharts Wort: Es gibt im ganzen Universum wohl nichts, was Gott ähnlicher wäre als die Stille. In der Stille ist die Fülle, in der Stille wohnt Gott. Wie ich beim kleinen Energiekreislauf neulich am Schluss gesagt habe, stammt ja auch von ihm, Meister Eckhart: Ich will sitzen und schweigen und hören, was Gott in mir redet. Nur dann, wenn alles Plappern aufgehört hat, hören Sie Gott. Vorher hören Sie Ihr eigenes Plappern. Und da Meditation ja die segensreiche Eigenschaft hat, wie ein Einlauf für den Geist zu wirken, fließt jeden Tag mehr Plappern ab. Sind Sie sich also nicht böse, wenn alles plappert im Herrn? Sitzen Sie einfach weiter. Warten auf Godot. Und irgendwann mal wird es ruhiger werden. Wird so beginnen, wie ich es vorhin sagte: Sie sitzen noch hier, manche rascheln raus. Der Raum leert sich in ihnen. Und sie hoffen, dass ich sie nicht rausschmeiße aus dem Raum jetzt. Wer dann noch sitzt? Obwohl dieser Meister sagt: Wirf's weg. Es geht weiter. Nicht festhalten. Auch daran nicht festhalten. An nichts festhalten. Wirf's weg wie ein paar alte Kartoffeln. Pantoffel. Sag das in Ruhe. Wahrscheinlich denke ich Ihnen da an Kartoffel jetzt hören, dass diese komische Assoziation da reinkommt. Pantoffel heißt es wörtlich. Zum Zen-Patschen. Ja, und unser Raum möchte frei und leer sein für das Wehen. Wenn Sie mit der Claudia hier stehen, wieso? Denken Sie manchmal so ein bisschen, wenn Sie da stehen und diese Bewegung machen. Sie stehen da wie ein 20 Meter langer Riesentang im dunkelblauen Meer. Die Sonnenstrahlen funkeln im Meer. Silberne Fischschwärme ziehen lautlos vorbei. Und sie wogen sich wie im Tannenwald, alle im Seitenrhythmus. Es bewegt mich, ganz wie es will und mag. Und irgendwann bewegt sich wirklich was in ihr. Bewegt es sie. Stehen sie zu Tränen gerührt, während sie fließen in der Bewegung. Ich habe das von knochenharten Typen in meinen Seminaren erlebt, die, was weiß ich, Darmträger in Taekwondo oder Karate waren, die sich bewegt haben wie in Schraubstöcke. Und dann langsam weich geworden sind. Weich wie die Kinder im Fließen in der Bewegung. Und vielleicht auch gar nicht wussten, wie ihnen da geschieht, dass ihnen die Tränen runterlaufen, wenn sie da plötzlich irgendwie so in der Dünung des Meeres hinterher schwappen. Das ist schön, das ist so ähnlich, wie wenn man so, in Monte Grotto waren ja viele von ihnen, wenn man da so im Thermalwasser liegt und wirklich loslässt. Und jemand wiegt einen da so hin und her. Man merkt vielleicht gerade noch die Körperbehaarung, die so ein bisschen von der Dünung hin und her bewegt wird, gibt sich ganz dem, der einen hält, hin und fühlt sich wie ein Kind in den Armen einer Mutter. Da habe ich auch mal so einen Typen gehabt, der war Skisportler, das waren so Kurse mit Franz Mühlbauer, der hat oft so kernige Sporttypen dabei gehabt. Der hat unter seinen Freunden der Hund geheißen. Sie können sich vorstellen, was das heißt. Der sozusagen die schwarze Abfahrt federnd so in der Terradissima runtergefahren. Hat sich dann auch mal an der Alpenhütte irgendwo gerennt. Den mussten sie dann die halbe Hirnschale ersetzen. Da ist dann oben so eine Platin-Scheibe reingekommen. Er war dann schon wieder kurz danach wieder bereit zu ähnlichen Untaten. Seine Frau hat sich dann anknüpfen an das, was der Dr. Dahlke in seinem Vortrag gesagt hat, verzweifelt ein paar Jahre später von ihm scheiden lassen, weil er war nicht von der Anima zu beeinflussen. Einmal, ich habe ihn eben, wie gesagt, wie ein Stück Holz im Wasser getragen. Er war hart wie Buchenholz im Wasser. Ganz kleines bisschen habe ich gemerkt, er lässt los. Das ist schlecht. Ja, freuen Sie sich auf Claudia und unser wunderbares Tai Chi Qigong und wir freuen uns auf den Lehrer.